Morgen.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte es nochmal aufgreifen, was Peter gesagt hat, die Einladung zu diesen Barbecue-Abenden, dass jeder einfach für sich nochmal überlegt, ob das etwas für ihn sein könnte, so diese ganz grundlegenden Fragen, vielleicht sogar wirklich auch diese Frage, die heute in der Gesellschaft so umstritten ist, gibt es überhaupt sowas wie Wahrheit, auch dann natürlich in Bezug auf Gott. Könnten wir die in der Bibel finden? Ist das eine zuverlässige Quelle, um Wahrheit über Gott zu finden? Und dann im Grunde diese Frage nach dem Kreuz. Warum ist uns Christen das Kreuz so wichtig? Warum muss es sein? Und was haben wir davon? Und für diejenigen, für die das was sein könnte, so diese allerersten Fragen, die sind herzlich eingeladen. Und ich möchte aber auch euch als Gemeinde da nochmal mit reinnehmen, überlegen. Für wen das was sein könnte, ladet sie ein, bietet ihnen vielleicht auch an, mitzugehen, wenn es ihnen leichter fällt, damit wir da einfach eine gute Zeit miteinander haben. Jetzt ab Donnerstag, der erste Abend. Viele von euch waren vergangenen Donnerstag da, bei dem Lichtblick. Und da haben wir unheimlich viel von Leid gehört, uns über Leid Gedanken gemacht, sind von Menschen mit hineingenommen worden in ihre leidvollen Situationen. Und heute Morgen gehen wir ganz an das andere Ende der Skala. Da erlebt jemand so einen absoluten Glücksmoment. Da ist jemand so richtig fröhlich, scheint so zu 100% glücklich, zufrieden, angekommen zu sein. Es bricht sogar Jubel aus ihm heraus. Er hat diese Freude an Gott, diese unheimliche Freude an Gott. Er liebt es, in seiner Nähe zu sein, bei ihm zu sein und mit ihm zu reden. Und wir haben heute Morgen in den Liedern schon einiges von dieser Freude gesungen. Mein Haupt und Glieder, sie lagen da nieder. Aber jetzt stehe ich, bin munter und fröhlich. Und da ist es erstmal nur die güldene Sonne gewesen. Nur, aber wir kommen gleich nochmal auf die Sonne. Und ich möchte nochmal heute Morgen diesen Faden von unserem Projekt von Anfang des Jahres an aufgreifen, diese Predigtreihe, wo es drum ging, diese Freude an Gott, diese Freude mit ihm zusammen zu sein, die Freude mit ihm zu reden. Und da wollen wir ja immer am letzten Sonntag im Monat so ein bisschen dranbleiben und uns da in diesen Gedanken halten, die Erinnerungen wach halten und da immer tiefer auch reinkommen in diese Freude an Gott. Und dazu habe ich euch heute den sogenannten Psalm 84 mitgebracht. Psalm ist ein griechisches Wort, heißt auf Deutsch einfach Lied. Also man könnte auch sagen Lied 84. Es gibt in der Bibel eine Liedersammlung mit 150 Liedern, die ist Teil der Bibel, eben aus der damaligen Zeit, sogar aus der Zeit vor Jesus. 150 Lieder, die verschiedene Leute geschrieben haben und darin verarbeitet haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und eins dieser Lieder schauen wir uns heute eben an und es ist das 84. aus dieser Liedersammlung. Und da lesen wir jetzt, wie jemand das erlebt und so beschreibt: Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, du allmächtiger Gott, du bist mein König und mein Gott. Und glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Du allmächtiger Herr und Gott, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Gott, hilf dem König, der uns beschützt, steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als 1000 andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen zu wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Das war zu schnell. Dieser Mann ist in diesem Moment absolut glücklich. Einfach zufrieden. Und ich kann nicht auf alle Details eingehen. Ich kann auch nicht alles erklären. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber so ganz große grundsätzliche Linien möchte ich aufnehmen und so vier Hauptgedanken mit euch durchdenken anhand von diesem Psalm, die vielleicht auch dieser Psalm, dieses Lied aufwirft. Und der erste Gedanke ist eben, dieses Lied ist eine totale Überforderung. Zumindest wahrscheinlich für manche hier heute Morgen. Es geht uns einfach nicht immer so, wie es in diesem Psalm derjenige erlebt. Es geht uns einfach nicht immer so. Ich kann das vielleicht im Moment nicht singen. Der eine oder andere vielleicht ja, wirklich, weil es seine Situation ist. Aber jemand anders kann es nicht. Ja, und es gibt ja auch die anderen Psalmen in der Bibel. Wer am Donnerstagabend da war, Simon hat uns auf Psalm 88 hingewiesen. Da müsste man nur eine Seite weiterblättern, so circa eine Seite, vielleicht auch zwei, aber dann ist man bei Psalm 88, der klingt völlig anders. Das ist das totale Gegenteil dem hier. Und es gibt eine Weisheit Gottes in der Bibel, die finden wir in dem sogenannten Predigerbuch, auch ganz in der Nähe von dem Psalm. Und da heißt es, in Prediger 3, Vers 1 und dann eben in 4 konkret, für alles gibt es eine Stunde und eine Zeit. Und dann eben etwas später, Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Für alles gibt es eine Zeit und vielleicht ist dir gerade einfach überhaupt nicht danach, nach dieser Freude. Vielleicht ist das nicht deine Zeit, die Zeit für Psalm 84 in deinem Leben. Das ist okay. Du musst nicht stark sein. Du musst nicht krampfhaft glücklich sein. Du musst auch nicht so tun, als ob es viel zu anstrengend. Lass es einfach. Es muss nicht sein. Es kann sein, dieser Psalm hat gerade nicht seine Zeit in deinem Leben. Und das sage ich, um einfach die Spannung rauszunehmen. Vielleicht bist du wirklich gerade am Boden und hast bei dem Psalm gedacht, wie soll das jetzt auch noch funktionieren? Vielleicht ist wirklich nicht die Zeit. Und das in Anführungsstrichen darf dann auch so sein. Aber vielleicht lohnt sich's, trotzdem weiter zuzuhören und zu überlegen, ob es vielleicht doch noch etwas Hilfreiches gibt in diesem Lied. Und von daher möchte ich uns in den zweiten Gedanken mitnehmen, nämlich dieses Lied ist eine Möglichkeit. Dieses Lied ist eine Möglichkeit. Ja, wenn in dem Fall ist es Salomo, dieser sogenannte Prediger, wenn Salomo hier sagt, für alles gibt es eine Zeit. Ja, alles hat seine Zeit. Dann heißt das ja auch, dieser Psalm 84 hat seine Zeit in deinem Leben. Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick. Aber er hat seine Zeit. Und das ist etwas, was Gott möchte, dass dieser Psalm, dieses Lied auch in deinem Leben wieder seine Zeit haben darf, ohne dass wir vorhersagen können, wann. Aber das ist das, was Gott schenken möchte. Ne, dieses Lied ist eine Möglichkeit in deinem Leben, von der Gott auch möchte, dass du sie erlebst. Und dieses Möchten dürfen wir jetzt nicht schon wieder so als Aufforderung hören. Ne? So, wenn ich sage, ich möchte, dass du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann baut es schon wieder so einen Druck auf. Ne? Nicht in diesem Sinne, Gott möchte, dass der Wirklichkeit wird, sondern das ist einfach sein Herzenswunsch. Ja, das haben wir auch ganz am Anfang so ähnlich in die Richtung gesungen. Ne? Dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder. Und dann heißt es danach, an denen er sich am meisten ergötzt. Ja, Gott hat Freude daran, wenn wir Danklieder singen. Und er freut sich, wenn wir uns freuen und möchte uns dahin führen. Ja, er möchte, dass dieses Lied auch wieder zu deinem Lied wird, ohne dass es dir aufdrückt, dass er sich da reindrängt, aber er wünscht es uns so sehr, diese Zeiten auch zu erleben. Ja, das erkennen wir nicht zuletzt, wenn wir sehen, in welche ewige Freude uns Gott führen will. Das ist ja sein großes Ziel, das eigentlich über unserem Leben steht, diese ewige Freude ohne Tränen, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerz. Das ist das, was er für die Ewigkeit für uns in Aussicht hat. Das ist sein Wunsch und er hat alles dafür getan, dass wir dort ankommen. Das ist das, was er möchte. In der Ewigkeit für immer, aber auch in dem Leben jetzt und hier, gönnt das und wünscht uns das von Herzen, dass wir da auch wieder hinkommen. Wie gesagt, ohne dass wir uns da reindrängen lassen müssen, aber dass wir einfach Gottes Herz erkennen, das, was ihm wichtig ist. Halt dich offen dafür und lass auch diese Sehnsucht zu, dass dieser Psalm 84 auch in deinem Leben wieder seine Zeit hat. Und jetzt gehe ich wieder einen Schritt zurück. Dieses Lied ist auch eine Anfrage an uns. Habe ich eigentlich grundsätzlich die Fähigkeit, mich so an Gott zu freuen? Kann ich das? Zunächst vielleicht sogar, und diese Frage ist offensichtlich so wichtig, dass ich sie stelle, dass ich denke, dass sie gestellt werden muss, bin ich überhaupt in der Lage, mich über irgendwas richtig zu freuen? Das ist nicht so selbstverständlich, wie es vielleicht für den einen oder anderen klingt. Bin ich in der Lage, mich so richtig zu freuen? Wir sind als Deutsche nicht dafür bekannt in der Welt, uns so richtig zu freuen. Jetzt schmunzeln wir drüber, aber wir wissen, dass es so ist. Wir pflegen eine Kultur der Zurückhaltung. Das gehört irgendwie zu unserem Deutschtum dazu. Gefühle ganz zurückhaltend, so heimlich im Keller, ja, aber nicht vor anderen. Dieses überschwängliche, amerikanische, euphorische. Du bist so super, du schaffst das. Das war so toll. Entschuldigung. Das kommt uns irgendwie komisch vor. Das kann nicht echt sein. Das muss irgendwie aufgesetzt sein. Das passt nicht zu uns. Wir mögen das nicht so wirklich. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich rede vielleicht auch nur von mir. aber... Und das ist zunächst mal eine Prägung. Ihr seid so nicht auf die Welt gekommen. Also ich bin so nicht auf die Welt gekommen. Also ich definitiv nicht. Das habe ich mittlerweile kapiert. Das ist nicht genetisch. Das ist nur gelernt. Und alles, was man lernt, kann man auch zum Glück wieder verlernen. Das ist die gute Nachricht. Ja, auch diese Mischung aus Perfektionismus und Kritizismus. Ja, da waren 9 Sachen echt gut bei dem, was passiert ist. Aber ich muss diese eine Sache sagen, die schlecht war. Ganz spannend. Einer meiner ehemaligen Professoren hat das mal gesagt. Ne? Da beten wir als Gemeinde dafür, dass sich in diesem Jahr 10 Leute Jesus kennenlernen. Und am Ende des Jahres stellen wir fest, haben nur 8 Jesus kennengelernt. Und wir denken, Mist, Ziel verfehlt. Das muss ich vielleicht noch setzen. Ja. Das Glas ist halb leer. Ich musste die KI zwingen, mir ein halb leeres Glas zu machen. Das war eine amerikanische KI, offensichtlich. Die war nicht willig, mir ein halb leeres Glas zu machen. Ich habe 3 Anläufe gebraucht. Aber für uns ist das, wenn ich das sehe, ich merke das. Ich sehe das und denke, vielleicht 2 Schluck noch. Und auch dieser Satz, und der funktioniert auch dialektfrei. Also fühlt euch nicht angegriffen. Ich finde ihn nur einfach so schön. Ich würde ihn gerne aussprechen können, aber ich mach's gar nicht, weil ich es nicht kann. Aber ich würde es wirklich gerne können. Ich meine es ganz ernst. Aber ich kann es leider nicht. Aber ich behaupte, dieser Satz ist auch so ein bisschen Ausdruck von dieser Mentalität. Ja, weil das ja eigentlich nichts anderes heißt, als dass ich entweder, ich nehme jetzt mal das Essen als Beispiel, entweder gar keine Freude an diesem guten Essen habe, kann ja sein, vielleicht ist es auch wirklich nicht gut, ist ein anderes Thema, aber eigentlich gehen wir ja bei diesem Satz davon aus, das ist eigentlich gut, aber ich finde es nicht gut, weil es vielleicht so selbstverständlich ist, dass es jeden Tag ein gutes Essen gibt. Oder ich find's vielleicht gut, aber ich will's nicht sagen. Irgendwie will ich mich gar nicht offen freuen und meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und es gibt tatsächlich diesen psychologischen Zusammenhang, das war jetzt vielleicht ein etwas lustiges Beispiel, aber es gibt diesen psychologischen Zusammenhang, dass wenn ich die Freude und die Dankbarkeit nicht zum Ausdruck bringe, dass sie dann auch irgendwann nicht mehr da ist und kommt. Und dann kann ich mich gar nicht mehr so freuen, weil ich die Freude, die ich irgendwann mal hatte, nicht gescheit zum Ausdruck gebracht habe. Kann ich mich überhaupt freuen oder habe ich mir so eine Kultur des Nichtfreuens, der Zurückhaltung antrainiert, und halte die irgendwie sogar für richtig und wichtig, vielleicht sogar viel mehr noch im geistlichen Kontext in der Gemeinde. Dabei sehe ich in der Bibel so viel, wie wichtig es Gott ist, dass ich mich wirklich von Herzen freuen kann, zumindest wenn es das Richtige ist. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, alles, was man verlernt hat, was man sich abtrainiert hat, kann man auch wieder erlernen. Das kann auch wieder hochkommen, wenn man einmal merkt, dass da vielleicht doch ein gewisser Bedarf oder auch eine gewisse Korrektur nötig ist. Und dann kommt vielleicht auch die etwas speziellere Frage, kann ich mich an Gott freuen? Ja, wenn wir uns ein paar Auszüge nochmal angucken, liebe ich wirklich seine Nähe? Habe ich wirklich diese tiefe Sehnsucht nach ihm? Zieht es mich zu ihm? Zieht es mich dahin? Bin ich wirklich so glücklich mit ihm? Und deshalb nochmal ein letzter und etwas größerer Gedanke und Blickwinkel. Und ich habe es überschrieben mit dem Satz, dieses Lied ist eine Einladung. Dieses Lied ist eine Einladung an dich, diese Freude an Gott neu, immer wieder neu, tiefer und noch tiefer zu entdecken. Diese Freude an ihm. Und ein Anfang, ein guter Anfang und wahrscheinlich sogar der beste und wichtigste Anfang ist, dass wir dafür beten. Ich finde es spannend, dass so mitten in diesem Lied in Vers 9 dieser Vers kommt: Du allmächtiger Herr und Gott, hör mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Ne? Die ganze Zeit schwärmt er Gott vor und dann sagt er: Mensch, jetzt hör mich doch. So als ob doch noch Gott noch mal helfen soll, dass das wirklich auch mein Gebet ist. Fang an, dafür zu beten. Mach dieses Lied, diesen Psalm 84 zu deiner Sehnsucht, zu deinem Gebetsanliegen. Ja, lass diese Hoffnung, diese Erwartung zu, dass Gott wirklich uns in diese Freude führen möchte. Bete dafür. Und dann zeigt uns dieser Psalm verschiedene Gründe. Also die Frage, wenn ich jetzt einfach sage, freu dich, würdest du wahrscheinlich sagen, warum? Stuttgart hat nicht gewonnen, warum soll ich mich freuen? Ich wollte gerade sagen, verloren, aber stimmt ja nicht. Warum kann ich mich an Gott freuen? Welche Gründe gibt es, sich an ihm zu freuen? Und da möchte ich jetzt einfach zwei Verse nochmal rausgreifen, zwei Abschnitte aus diesem Lied, das uns mit in die Gründe hineinnimmt. Und einer ist der Vers 4 und da habe ich jetzt eine etwas präzisere Übersetzung nochmal gewählt, als ich sie ganz am Anfang vorgelesen habe, weil die am Anfang schon etwas interpretiert hat. Aber ursprünglich ist das etwas offener formuliert. Da heißt es nämlich, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Und dann kommt, deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Und die in der ersten Übersetzung, die gemacht haben, die verstehen das so, dass die Altäre dieser Ort sind, wo die Vögel ihre Nester gemacht haben. Und das kann man so deuten, weil ich es mir schier nicht vorstellen kann, dass die Priester das zulassen, dass die Vögel da langfristig nisten an diesem Altar. Also eher nicht. Und Vögel nisten ja auch überall anders. Also dieser Altar ist ja kein exklusiver Nistplatz. Ja, die Schwalben nisten nur da. Deswegen bin ich geneigt, diesen Vers etwas anders zu verstehen, dass es nämlich so ein Vergleich ist. Die Schwalben haben ihre Nester, die haben ihre Heimat, den Ort, wo sie immer wieder hinkommen. Die Vögel, die hier erwähnt sind, zumindest soweit ich mir das anlesen konnte, die benutzen tatsächlich auch sehr gerne das gleiche Nest immer wieder und benutzen das auch nicht nur für den Nachwuchs, sondern um da zum Beispiel dann auch zu schlafen. Ist ja logisch, da wo man das Nest für den Nachwuchs baut, das ist offenkundig ein sicherer Ort, sonst würde man es nicht machen. Also schon von daher ist die Frage, ob die Schwalbe wirklich Lust hat, am Altar zu nisten, wo jeden Tag 1000 Leute vorbeikommen. Die Schwalbe hat ihr Nest, ihren Ort, wo sie sicher ist, wo sie hinkommt, wo sie leben kann, wo sie in Ruhe schlafen kann, wo ein Platz für den Nachwuchs ist. Und die zweite Hälfte sagt, und diesen Platz habe ich auch. Der Altar ist mein Nest. Der Altar ist mein Zuhause. Da kann ich hinkommen. Da bekomme ich Leben. Und das, was für die Menschen damals der Altar war, das ist für uns heute das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Das ist der Ort, wo ich hinkommen kann und wirklich totale Annahme erlebe. Das ist das Faszinierende an Jesus, dass ich wirklich nichts tun kann, was dann zwischen mir und Jesus stehen könnte, was er nicht wegräumen will und kann. Ich kann nichts tun, was Jesus dazu bringen würde, nicht mit offenen Armen dort zu stehen und auf mich zu warten. Ich kann nichts tun, mit dem ich nicht zu ihm kommen könnte. Egal wie schlimm das ist, das Kreuz signalisiert uns, du kannst mit allem kommen, mit all dem, was kaputt ist in deinem Leben, mit all dem, was du vielleicht auch bei anderen kaputt gemacht hast in deinem Leben. Mit allem kannst du kommen und musst nicht einen Moment zögern. Und du wirst niemals, das ist das, was wir Menschen nicht hinkriegen, mindestens zu denken, du wirst niemals von Jesus hören und du wirst ihn auch nicht dazu bringen, zu denken, jetzt kommt der schon wieder. Wie oft will er eigentlich noch kommen? Das wird Jesus niemals denken, sondern er freut sich, wenn du kommst. Jesus ist dein Nest, dieses Kreuz ist dein Zuhause. Also was auch immer du letzte Woche gemacht hast, erlebt hast, du kannst zu ihm kommen und er freut sich, wenn er kommt und dir helfen kann, dein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Es gibt einfach keine bessere Person, der wir begegnen konnten. Und vielleicht fallen dem einen oder anderen Stellen ein, wo Jesus auch durchaus mal sehr hart reagiert, mal sehr wütend reagiert, aber wenn man genauer hinguckt, dann reagiert Jesus tatsächlich hart oder manchmal vielleicht sogar abweisend auf Leute, die hochmütig zu ihm kommen oder die ihn verurteilen. Also in der Regel sind das die sogenannten Pharisäer. Da kann er sich wirklich ganz stark abgrenzen. Aber wenn wir gucken, wie Jesus mit Menschen umgeht, die wissen, dass sie schwach sind, dass sie bedürftig sind, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie Veränderungen in ihrem Leben brauchen, mit einer gewissen Offenheit für Selbstkritik, hat Jesus immer offene Arme. Reagiert immer mit Wärme, mit Herzlichkeit, mit Nähe, mit diesem Zuspruch, du bist willkommen, ich möchte mit dir zusammen sein. Und es gibt einen wunderbaren Moment, schon lange bevor Jesus gelebt hat, in dem sich Gott selber mal vorstellt. Und da sagt Gott über sich selber, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligen wohne ich. Ich hätte es jetzt noch viel bedrohlicher und strenger lesen können und dann ist Gott der Heilige und der Ewige und er ist irgendwo in der Höhe und er wohnt da und er ist so groß und so scheinbar weit weg. Aber der Satz geht noch weiter. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und da ist er auch. Er ist nicht nur der Hohe und Erhabene und Allmächtige und Heilige und Ewige, sondern er wohnt genauso bei dem, der zerschlagen ist und will ihn wieder aufrichten. Das war schon immer sein Wesen. Bei ihm sind wir zu Hause, bei ihm ist unser Nest, bei ihm dürfen wir so sein, wie wir sind. Gerade wenn uns mehr nach Psalm 88 als nach Psalm 84 ist. Und das ist ein Grund, sich an ihm zu freuen und zur Ruhe zu kommen. Und dann haben wir noch diesen Vers 12, in dem jetzt einfach nochmal mehrere Dinge stehen, die wirklich Grund zur Freude sind, mehrere Aspekte. Das erste, dass es hier heißt, Gott ist die Sonne. Und wenn man dann so überlegt, was ist die Sonne? Also so wirklich, wie sie da vorne gerade rauskommt, ein bisschen. Die Sonne ist Licht, die Sonne ist Wärme, sie ist Energie, sie macht das Klima, hilft, dass Dinge wachsen, produziert Vitamin D, das wusste man jetzt damals vielleicht noch nicht so genau. Photosynthese, Sauerstoff, sie gibt durch ihr Auf- und Niedergehen einen Rhythmus, führt uns in die Ruhe, in die Aktivität, in einer ganz guten Art und Weise, gibt uns Orientierung, die Richtung Norden, Süden, Osten, Westen. Das kann man so ein bisschen erahnen anhand der Sonne. Die Sonne ist eigentlich alles. Und Gott sagt, ich bin die Sonne. Oder hier heißt es, Gott ist die Sonne, Gott ist mein Leben. Alles Gute in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du irgendwas Gutes in deinem Leben hast. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass du was Gutes im Leben hast. Du hast es vielleicht nur noch nicht entdeckt. Aber allein alles das, was du hast, was irgendjemand anders hier auf dieser Welt nicht hat, ist ja tendenziell gut, also abgesehen von Krankheit vielleicht. Wir haben so viel Gutes in unserem Leben und Gott nimmt tatsächlich für sich in Anspruch, dass von ihm dieses Gute kommt. Alles kommt von ihm, alles ist ein Geschenk an dich, weil er es dir geben möchte. Er will dir wirklich Gutes geben und gibt dir Gutes, beschenkt dich. Es ist so gut, ihn zu kennen. Er ist deine Sonne. Er ist der, der dir alles gibt. Und er ist dein Schild, lesen wir da. Ne? Das steht für Schutz. Er ist dein Schutz. Und damals in dieser Zeit vor Jesus war es tatsächlich noch ein bisschen mehr so, dass Gott auch den Gläubigen versprochen hat, sie wirklich auch vor äußerem Unglück zu bewahren. Es war tatsächlich so. Mit Jesus hat sich das ein bisschen verändert. Wir haben nicht mehr dieses Versprechen, wie es damals die Gläubigen hatten, dass Gott uns so grundsätzlich vor Unglück bewahrt, wenn wir an ihn glauben und treu mit ihm leben. Aber was er schützt, und das ist letztlich eigentlich das Wichtigere, was er schützt, ist unsere Seele, unser Inneres. Verschiedene Versprechen, die er uns gibt. Manchmal fühlt sich ja das Leben so an, als wüsste man nicht, wo es wirklich hingeht. Da soll dieses Bild für stehen. Ja, so ich laufe irgendwie durch die Welt und sehe gar nicht mehr das Ziel, weiß nicht wo lang, fühle mich ein bisschen verloren. Und das Versprechen von Gott ist aber, wenn wir irgendwann mal in der Rückschau das Ganze von oben sehen, dass wir wirklich sehen und entdecken dürfen, vielleicht entdeckt es der eine oder andere auch schon, dass er uns wirklich mit all seiner Liebe geführt hat. Da, wo wir zwischendurch aus unserer Perspektive hier und jetzt nicht wussten, wohin und warum, aber Gott von oben immer wusste, ich führe dich in Liebe an dein Ziel. Auch wenn du den Weg nicht weißt und siehst, ich weiß ihn wohl. Und ich führe dich dadurch und in der Rückschau werden wir mal sehen, wie gut er uns in seiner Liebe und mit seiner Liebe geführt hat. Das ist ein Versprechen, das er dir gibt, dass wenn du mit ihm durch dieses Dickicht gehst, mal sehen wirst, wie er dich wirklich in Liebe durch all das geführt hat. Ne, da hat sich das Kind so ein Spreißel zugezogen, das Wort kenne ich auch erst seit 26 Jahren, aber so nennt man das wohl. Ja, und vielleicht auch so einen richtig fiesen, so einen mit Widerhaken im Finger und solange das Kind da nicht rankommt, tut es auch nicht weh. Aber wenn es so rankommt, dann tut es einfach weh. Und die Eltern fühlen sich berufen, den rauszuziehen. Und es tut so doll weh. Und das Kind schreit und wehrt sich. Und die Eltern halten das Kind fest, damit sich's nicht bewegt und sie ihn rausziehen können. Und das Kind heult Rotz und Wasser vor lauter Schmerz und versteht nicht, was die Eltern da machen. Wie können die mir nur so wehtun? Und so geht's uns manchmal. Wie kann Gott mir nur so wehtun? Aber die meisten von uns ahnen, warum die Eltern das machen. Ja, weil es langfristig einfach das Bessere ist. Es ist tatsächlich Liebe. Gott führt uns mit Liebe und in Liebe, auch durch diese ganz schmerzhaften Zeiten, wo wir überhaupt nicht verstehen, wie kann Gott mich so behandeln? Aber wir dürfen dieses Vertrauen haben, dass er uns wirklich in Liebe führt. Und das schützt uns in diesen Schwierigkeiten, ne, in den Herausforderungen. Wenn ich mir das immer wieder vor Augen führe und sage, Mensch, er ist mein Schild, er will mich beschützen, auch wenn ich gerade überhaupt nicht verstehe, wie das jemals ein Schutz sein soll. Aber ich weiß, es ist einer, es soll einer sein. Er schützt mich und deswegen kann ich bei ihm zur Ruhe kommen. Und dann heißt es im zweiten Satz, er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Ich habe da nochmal eine alternative Übersetzung daneben geschrieben. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, so heißt es da eigentlich. Ja, Gott gibt Gnade. Und dieses Wort für Gnade, nee, das wollte ich nicht, dieses Wort für Gnade hat eine ganz, also im in der ursprünglichen Sprache, im Hebräischen, hat dieses Wort Gnade wirklich eine emotionale Seite. Man kann auch unemotional gnädig sein. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich jetzt an den richtigen Film erinnere, aber ich glaube, es war Schindlers Liste, wo dann dieser Lagerkommandant irgendwie, ich glaube sogar mehr aus einer Laune heraus, eine Frau erschießen wollte. Und dann hat dieser Herr Schindler zu ihm gesagt, er könne doch gnädig sein. Er ist doch der Lagerkommandant, er kann das doch. Er hat doch die Autorität, das wäre doch die wahre Macht und Größe. Irgendwie so in die Richtung hat er, glaube ich, argumentiert. Und dann hat der Lagerkommandant tatsächlich aus dieser Größe, aus diesem Stolz heraus gesagt, okay, ich lasse sie leben. Das war eine kalte Gnade. Wollte eher sich selber zeigen, was er kann, als wirklich dieser Frau gnädig sein. Aber das hier ist keine kalte Gnade, sondern das ist wirklich Wohlgefallen in diesem Wort. Das kann man tatsächlich auch mit Wohlgefallen übersetzen. Ja, und Wohlgefallen ist ja auch so ein komisches Wort, das benutzen irgendwie nur fromme Leute. Das ist diese Freude am anderen. Ja, und das Gute ist eben, Gott schenkt uns diese Freude an uns. Gott schenkt uns dieses Wohlgefallen. Darum geht's eigentlich, wenn es da heißt, er gibt Gnade. Er schenkt uns dieses Wohlgefallen. Bei uns ist es halt so, wenn jemand will, dass er mir gefällt, also dass ich an ihm Wohlgefallen habe, dann muss er mich irgendwie gut behandeln. Ansonsten kriegt er in der Regel mein Wohlgefallen nicht. Ja, ansonsten nehme ich ihn eher beiläufig wahr. Oder so, egal, aber dass ich jetzt Wohlgefallen an ihm habe, vielleicht geht es euch da anders, vielleicht seid ihr da besser als ich, aber dass ich so wirklich an jemandem gefallen habe, dafür muss er eigentlich irgendwas können oder tun oder wenigstens nett zu mir sein. So sind wir Menschen. Ja, und irgendwie übertragen wir das auf Gott und denken, ich kann doch nicht so zu ihm wie so ein grober Klotz. Wie kann Gott an mir Wohlgefallen haben, wenn ich so ein grober Klotz bin. Ja, aber wenn Gott mich ansieht, dann sieht er nicht diesen groben Klotz. Sondern wenn Gott mich ansieht, dann sieht er das, was er daraus machen will und wer ich in der Ewigkeit sein werde. Und deshalb habe ich sein Wohlgefallen. Weil er sieht, wer ich sein werde und wo ich sein werde. Ja, und auf einmal beginne ich zu begreifen, okay, der hat wirklich Freude an mir, weil er sich von diesem groben Klotz nicht abhalten lässt, sondern er sieht, zu wem er mich machen kann. Ja, und das schenkt er mir. Dieses Wohlgefallen schenkt er mir. Und hier heißt es, verleiht uns hohes Ansehen oder etwas genauer übersetzt, er gibt uns Herrlichkeit, vielleicht noch nicht unbedingt jetzt, sofort. Aber ich habe es schon mal gesagt, die Woche in einer anderen Veranstaltung, es gibt diesen Vers aus Matthäus 25, wenn Gott am Ende mal sagen wird, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges habe ich dich gesetzt, über vieles werde ich dich setzen. Er gibt mir weniges in dieser Welt, vertraut mir weniges an und manchen vertraut er vielleicht sogar wirklich ganz wenig an. Manchen vertraut er vielleicht sogar Schmerz an. Die haben es als Aufgabe, Leid zu tragen in ihrem Leben, aus Gründen, die wir im Moment vielleicht noch gar nicht verstehen. Und Gott wird mal zu mir, zu uns oder zu denen sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, über dieses Wenige warst du treu und bist da gut mit umgegangen, hast es getragen, weil mehr kann man nicht machen, als das zu tragen. Mit allen Höhen und Tiefen, aber du hast es getragen und ich werde dich über vieles setzen. Ja, und allein dieses Gut so, das ist schon spannend. Ne? Wir denken immer, im Himmel würden wir Gott loben. Also ist auch so. Aber mindestens einmal lobt uns auch Gott. Wenn wir das, was er uns anvertraut hat, tragen. Er verleiht uns Herrlichkeit. Er gibt uns hohes Ansehen, weil er uns so sehr liebt. Ja, es gibt keinen besseren als ihn. Es gibt keinen besseren Ort, als zu ihm zu gehen, von ihm angenommen zu sein, aufgerichtet zu sein, geschützt zu sein. Ja, und wenn ich das aus den Augen verliere, dann kann ich versuchen, mir das wieder vor Augen zu führen, mir das bewusst zu machen, mich wieder zu erinnern. Mensch Gott, wie bist du eigentlich? Wie wunderbar bist du? Und es ist so gut, bei dir zu sein. Und ich bin so gern bei dir. Und wie gesagt, zuallererst dürfen wir auch dafür beten, dass wir genau das immer wieder und immer tiefer erleben, wie wunderbar es ist, mit Gott zusammen zu sein. Und genau das möchte ich jetzt mit uns machen. Ja, Herr Jesus Christus, ich will dich einfach nochmal das jetzt wirklich bitten, dich persönlich, dass wir diese Freude lernen, wieder neu erleben, tiefer erleben, wirklich dich immer tiefer kennenlernen, dein Wesen, deine Güte, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, dein Zuspruch, dein Tragen, alles das, dass wir das immer tiefer erleben und dich immer tiefer lieben und wirklich immer lieber und immer fröhlicher zu dir kommen, mit dir zusammen sind, mit dir reden. Und danke, dass du das noch viel mehr möchtest, als wir das möchten, dass du auf uns wartest. Vielen Dank dafür. Amen.